Wow, 5 Minuten. Dann gehen die aber wieder auf meine Zeit drauf. Hey, seid ihr ready? Ja, schön. 2 sind ready. Wow. Hey, heute ist der 3. Advent. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. 3. Advent heißt gleichzeitig nicht mehr lang bis Weihnachten. Also man kann die Tage jetzt voll runterzählen, das geht jetzt rucki zucki. Und ich möchte heute einsteigen in diese Predigt, weil wir ja im Advent sind und möchte einfach so ein paar kleine Fragen stellen rund um Weihnachten. Also so dich persönlich, aber vielleicht auch so Einschätzungsfragen. Wer ist gestresst von Weihnachten? Niemand! Hey! Also an alle, die jetzt im Stream sind und mutig die Hand gestreckt haben, kommt hier nach Reutlingen, lasst euch coachen. Also die Leute sind alle tiefenentspannt. Hier ist niemand von Weihnachten gestresst. Mega cool. Also laut Forsa-Umfrage sind es 40% aller Deutschen sind gestresst von Weihnachten. Also entweder seid ihr die absolute Ausnahme oder geht in die Welt und erklärt ihr, wie ihr es macht. Was schätzt ihr, was isst man an Weihnachten? Eine kurze Einschätzungsfrage. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Also das eine ist Raclette, das andere sind Würstchen mit Kartoffelsalat. Wer denkt, dass mehr Raclette als Würstchen gegessen werden? Ah, ihr kriegt die Hand doch hoch. Also das geht. Okay, wer denkt, dass andersrum ist, mehr Würstchen als Raclette? Ja, ihr habt recht. Also es sind 36% aller Deutschen essen Würstchen mit Kartoffelsalat. Und gerade mal 20% Raclette und da ist noch Fondue dabei. Also, ja, gar nicht so weit vorne. Was schätzt ihr, wie viele Männer tragen an Heiligabend Jogginghosen? Ja. Okay, bevor ich es verrate, wer von euch Männern fühlt sich jetzt inspiriert? Okay, 21% aller Männer tragen an Heiligabend Jogginghose. Wow. Nächste Frage, was denkt ihr, wie viele wollen in Deutschland zu Weihnachten überrascht werden? Wie viele wollen überrascht werden? Da geht es jetzt um Geschenke und so. Es sind tatsächlich nur 15%. 85% haben angegeben, keine Überraschung. Okay, nicht so mutig, die Leute. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Deutschen beschenken sich selbst an Weihnachten? Das hat jetzt mit dieser anderen Frage zu tun, 15%, keine Überraschung. Es ist tatsächlich so, dass 2024 waren es noch 20%, 2025, dieses Jahr, sind es schon 27%. Der Trend setzt sich fort, keine Überraschung, ich beschenke mich lieber selber, da weiß ich, was ich kriege. So. Was denkt ihr, welchen Einfluss Geschenke auf unsere Beziehung haben? 100%. Jawohl, jetzt gibt's hier mal richtig ehrliche Leute. Da war ich jetzt wirklich tatsächlich selber baff, als ich es gelesen habe. Es ist eine Studie, die MyDays in Auftrag gegeben hat. 60% aller sagen, dass sie unter dem Baum schon einmal bitter enttäuscht wurden. 60%. 55% sagen, dass das Geschenk schon mal zu einem richtigen Streit geführt hat. Und jetzt haltet euch fest, von diesen 55% sagen 56%, dass es sie in ernsthaft die Beziehung ins Wanken gebracht hat. Wow, also überleg dir gut, was du schenkst. Vielleicht ein Gutschein, um dich selbst zu beschenken. Das wäre vielleicht so ein guter Tipp für Weihnachten. Hey, also ihr merkt schon, wie sehr wir diesen Erfolg des Weihnachtsfests von äußeren Umständen abhängig machen. Ist schon wirklich crazy. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um Geschenke. Also es geht um das Gesamtsetting. Und da sind natürlich einige dieses Jahr in Deutschland dabei, die haben so komplett von vornherein schon verloren. Es wird keine Helene Fischer Show geben. Ja. Sollen wir eine Gedenkminute? Nein, machen wir nicht. Aber es ist tatsächlich, für viele haben das zurückgemeldet, das ist doch kein Weihnachten. Okay. ohne Helena. Ich bin gespannt, wie wir es hinkriegen. Aber im Ernst, mal, was ist dein Erfolgsbarometer, dein ganz persönliches für Weihnachten? Wovon machst du persönlich Weihnachten abhängig? Komme ich dieses Jahr endlich zur Ruhe? Komme ich endlich in diese Weihnachtsstimmung? Also was auch immer das ist. Aber vielleicht hast du eine Definition dafür und das ist das, was du gerne erreichen möchtest. Wird es harmonisch? Kann ich es genießen? Was ist so dein Ranking? Wovon machst du Weihnachten abhängig? Und du wirst merken, dass in diesem Ranking ganz, ganz viele Dinge mit äußeren Umständen zu tun haben. Und jetzt möchte ich weg von Weihnachten, auch wenn es die Adventsserie ist, aber lass uns diese Frage doch mal auf unser ganzes Leben beziehen. Jetzt nicht nur auf Weihnachten speziell. Ja, ein erfülltes Leben, unabhängig von allen äußeren Umständen. Geht das? Gibt's das? Wenn ja, wie? Wie kann man da hinkommen? Von was machen wir es abhängig? Die Frage, ob dein Leben erfüllt ist oder nicht. Wie ist da dein Ranking, dein Gefühlsbarometer? Und ich habe uns das mal mitgebracht, was so angeblich die Top 5 oder 6 sind, wovon wir das abhängig machen. Maßstäbe für ein erfülltes Leben. Gesundheit. Mega krass. Also wenn du da jetzt Nein sagst, dann bist du gesund. Gesundheit, Erfolg, merkst du dann, wenn du nicht hast, Anerkennung, Aussehen, Wohlstand, Spaß. Das sind so die Maßstäbe, woran wir ein erfülltes Leben festmachen. Wo wir sagen, ja, wenn das gegeben ist, dann würde ich mein Leben auch als erfüllt bezeichnen. Und dann gibt es so ein paar absolute Ausnahmen im Leben. Da horchen wir alle auf, da schauen wir alle hin und merken, irgendwas ist speziell. Ich habe euch zwei mitgebracht. Den ersten werdet ihr vermutlich alle kennen. Das ist der Samuel Koch. Samuel Koch war der Prototyp des erfüllten Lebens. Er war jung, erfolgreich, attraktiv, ein Top-Turner, schauspielerisch unterwegs, hat vor vielen, vielen Menschen Erfolg gehabt. Er war mega krass unterwegs, hat dann mit seiner kühnen Idee es in Wetten, dass geschafft. Das für die nicht ganz so Alten, das war mal eine erfolgreiche Sendung. Und er war in dieser Sendung und du hättest wirklich, wenn du ihn gesehen hast, würdest du unterschreiben, ja, wow, so sieht aus erfülltes Leben. Und dann kam dieser Abend, ich saß vorm Fernseher, ich habe zugeschaut, er sprang hoch, das Auto seines Vaters fuhr auf ihn zu und dieser katastrophale Unfall, noch nicht mal Sekunden, es waren Bruchteile von Sekunden, falsches Timing und er brach sich die Wirbel. Es war nicht klar, ob er es überhaupt überlebt, diesen Abend, aber von jetzt auf gleich war nichts mehr von dem. Querschnittsgelähmt, Rollstuhl, Monate über Monate in Kliniken, persönliche Downs. Und als ob das nicht reichen würde, dann kam auch noch Corona und seine einzige Einnahmequelle, die er hatte, nämlich mit seiner Geschichte jetzt loszuziehen und der Welt darüber zu erzählen, brach auch noch weg. Wir selber waren auch betroffen, wir hatten ihn eingeladen, der sollte zur Business Lounge kommen und auch wir mussten ihm absagen. Und ich habe mit seiner Frau geschrieben und sie sagte, hey, die Situation ist katastrophal. Wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Das zweite Beispiel ist ein Freund von ihm geworden. Und vielleicht kennt ihr ihn auch alle, Philipp Mickenbecker. Hey, der war mitten im Leben, real life, guys. Er war erfolgreich, er hat das Wasser gemacht, hat saugut gemacht und die Leute haben es auch gern gesehen. Seine Klicks sind die Decke durchgegangen und alle hätten gesagt, wow, jawohl, so sieht's aus. Jung, erfolgreich, unternehmerisch, super gut, was der macht. Der erlebt wirklich real life. Aber dann kam der Krebs, er überwindet ihn. Dann stürzt seine Schwester ab und stirbt. Er bekommt wieder Krebs, an dem er schließlich auch stirbt. Millionen von Menschen haben seine Lebensgeschichte gesehen und stehen da und sind erstaunt. Wow, krass. Wenn man ihn so sieht am Sterbebett und Samuel Koch besucht ihn, die zwei miteinander. Und da denkst du, wow, wie kann das sein? So viel Leben, so viel erfülltes Leben in den äußeren Umständen. Sind das Ausnahmeerscheinungen? Hat Gott sich gedacht, boah, mit den zwei schreibe ich mal eine Special Story, damit Deutschland sich dran freuen kann? Ich behaupte, die zwei haben etwas erlebt, was auch du erleben kannst. Ich glaube, die haben etwas erreicht, was jeder von uns erreichen kann. Aber wie? Das ist das Hoffnungsvollste und gleichzeitig das Herausforderndste, was der christliche Glaube dir zu sagen hat. Und jetzt ist so ein Moment in dieser Predigt, und das meine ich jetzt ganz ernst, ich bin immer ziemlich ironisch, das weiß ich, aber ich meine das jetzt wirklich ernst. Das, was jetzt kommt, kann dich möglicherweise maximal challengen. Und wenn du sagst, da bin ich heute überhaupt nicht für ready, dann bin ich nicht böse, wenn du rausgehst. Oder wenn du den Stream ausschaltest und einfach den dritten Advent genießt und nochmal eine Kerze anzündest. Aber wenn du hier bleibst, dann kann es sein, dass es dich jetzt ziemlich herausfordern wird, was jetzt kommt. Und dazu steigt man ganz sanft ein. Wir gehen an den Anfang der Menschheit zurück. 1. Mose 1, 27, für die, die nicht ganz so firm sind, das ist ganz am Anfang der Bibel, das allererste Kapitel, wo wir einsteigen. Und dort heißt, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und über was man relativ selten redet, so in den Kirchen, ist das Wort Bild, als dort verwendet wird. Wird gerade viel diskutiert, gell, um Mann und Frau in einem oder doch und unterschiedlich und wahlweise oder so. Das wird viel diskutiert, aber über Bild reden wir selten. Und das ist ein sehr spannendes Wort, weil hier steht im Hebräischen Zelem. Und Zelem, dieses Wort, das kann man am besten wiedergeben mit Replik. Und Replik, weiß ich nicht, ob du das Wort kennst, das ist so, sind so ein paar Hobbymenschen, die bauen Replika. Das heißt, es ist eine Nachbildung vom Original. Das heißt, es ist nicht das Original, aber es sieht genauso aus und es wird genauso in derselben Art wiederhergestellt wie das Original. Das ist Zelem. Und das sagt Gott, das ist wichtig, dass wir es verstehen. So macht Gott den Menschen als Zelem. Da bildet der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und haucht in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dieses Wort bitte fett unterschreiben, dir merken, post es auf Social Media, ein lebendiges Wesen. Und jetzt ganz wichtig, dass wir, ich habe uns das grafisch mitgebracht, damit wir es leichter verstehen können. Das ist die ursprüngliche Schöpfungsordnung. So hat Gott sich das gedacht und so hat er uns gemacht, als er uns als Zelem, als Replika von sich gemacht hat. Der Mensch bestehend aus Körper, Seele und Geist. Und Seele, weil das so ein schwieriges Wort ist für dich, Seele ist alles Denken, Fühlen und Wollen. Denken, Fühlen und Wollen, das ist die Seele. So. Und hier geht es in der Schöpfungsordnung Gottes um eine Hierarchie. Ganz wichtig, dass wir das begreifen. Um uns herum ist Gottes Geist. Der Heilige Geist, das heißt hier am Anfang der Bibel, er schwebte über allem, er umgibt alles. Das ist wie so ein Dunst, wie der Bühnennebel hier. Das umgibt dich so, das ist um dich rum. Und von oben kommen der Geist Gottes, der durchdringt jetzt diesen menschlichen Geist. Der menschliche Geist durchdringt die Seele. Das Denken, Fühlen und Wollen. Also du musst die Folge verstehen. Wenn von außen der Geist kommt in deinen Geist und dann in die Seele, dann ist deine Seele voll von göttlichem Geist gelenkt. Dann denkst du, dann fühlst du, dann willst du, was Gottes Geist will. Und dann geht das Ganze auf den Körper über. Das ist die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes. So hat er dich gemacht, so hat er dich gewollt. Und Gott sagt jetzt etwas über diesen paradiesischen Zustand zum Menschen. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und den Rest kennst du. Sie haben gegessen. In der Bibel steht nie, dass ein Apfel war, gell? Das sind irgendwelche Künstler sich ausgedacht. Aber wenn es dir hilft, nimm den Apfel. Also das stellst du dir so vor. So, und jetzt tauchen wir ein. Garten Eden, der Baum steht neben uns. Der Apfel ist ready. Und sie nehmen das, beißen rein und... Ja, was und? Nix. Die sterben doch gar nicht. Hey, da heißt es nicht, und Eva fiel tot um. Nein, die waren saumäßig lebendig. Die haben danach Kinder gezeugt. Finde ich schon recht lebendig. Kopfkino aus. Hat Gott da jetzt geschwindelt? Er hat doch gesagt, wenn ihr davon esst. Und ich glaube, wir müssen hier an der Stelle wirklich, wirklich ausnahmsweise mal ganz genau hinschauen, was dort in der Bibel eigentlich wirklich drinsteht. Dort steht das Wort sterben in einer speziellen grammatikalischen Form. Und die nennt sich Infinitiv Absolutus. Darfst du wieder vergessen. Infinitiv Absolutus, wichtig davon ist, diese grammatikalische Form drückt eine fortlaufende Handlung aus. Nicht einen Moment. Nicht Essen, Unfall, Tod. Sondern wenn du das übersetzt ins Deutsche, dann heißt das, von jetzt an wirst du sterbend sein. Und damit du die Abgrenzung hast, davor hatten wir es, er sagt, das ist ein lebendiges Wesen. Und jetzt sagt er, das ist ein sterbendes Wesen. Ein fortlaufender Prozess, aber nicht lebendig, sondern sterbend. Aha. Und hier lasst uns nochmal in der Grafik anschauen, was passiert ist in dem Moment. In dem Moment, wo der Mensch sich auflehnt gegen Gott, zieht sich der Heilige Geist zurück. Weil der Heilige Geist und diese Rebellion nicht miteinander können. Der Heilige Geist zieht sich zurück und im Mensch beginnt im selben Moment ein Sterben. Sein Geist, der menschliche Geist, zieht sich nach innen zurück. Er geht ins Innerste und ist das Erste, was tot ist. Der menschliche Geist ist tot. Aha. Und woran erkennt man das? Das ist super spannend, wenn wir diese Bibel doch nur besser verstehen würden. Das allererste Merkmal, das die Bibel nennt, wenn der menschliche Geist tot ist, ist Scham. Das ist das Erste, was passiert. Scham. Und was ist Scham? Scham heißt, ich bin falsch. Und jetzt ist Scham nach dem Schutzmoment. Hey, lasst uns Scham nicht lächerlich machen. Scham ist was sehr, sehr Gesundes in der richtigen Situation. Weil es dir sagt, du bist falsch. Also wenn du in der falschen Situation nackt bist, schämst du dich und das ist auch gut so. Aber Scham sagt deinem Herzen, du bist falsch. Du bist nicht richtig. Und das passiert. Und wenn Gottes Geist nicht mehr unseren Geist dominiert, dann leben wir nur noch in einer falschen Form von Scham. Denn permanent sagt die innere Stimme in uns, die du sicher nicht hörst und ganz sicher nicht physikalisch hörst, diese innere Stimme sagt dir von morgens bis abends, du bist falsch. Du bist falsch. Schäm dich. Du bist nicht genüge. Versteck dich. Also der Geist in der Mitte ist tot. Unsere Seele ist fortlaufend sterbend. Warum? Ganz einfach, unsere Seele ist so gemacht, die kann nicht für sich sein. Unsere Seele muss sich immer anlehnen. So ist sie von Gott gemacht, so ist sie geformt. Warum? Weil er am Anfang sagt, wir sind ein Bild von ihm, also er hat sie so gemacht. Die Seele muss sich anlehnen. Aber der Geist ist nicht mehr da, der ist tot. An den kann sie sich nicht mehr anlehnen. So, was macht sie jetzt? Sie ist erstmal lost, sie ist orientierungslos. Nochmal, ich rede von Denken, Fühlen und Wollen. Unser Denken, Fühlen und Wollen ist orientierungslos. Hey, was soll ich denken? Was soll ich fühlen? Was soll ich wollen? Und vielleicht merkst du gerade, wie brandaktuell das Thema ist. Es ist keine alte Geschichte. Je weiter weg eine Menschheit, eine Gesellschaft sich von Gott entfernt, umso orientierungsloser ist sie. Und du wirst immer exakt die gleichen Schritte in jeder Gesellschaft nachzeichnen können. Auf einmal fängst du dich an, ja, was soll ich eigentlich denken? Puh, also von dem Baum Gut und Böse habe ich jetzt gegessen. Ich weiß jetzt schon, was Gut und Böse ist, aber wie soll ich denn das Gute tun? Und was genau ist denn jetzt das Gute überhaupt? Und soll ich das auch noch fühlen? Und wenn ich es nicht fühle, soll ich es trotzdem machen? Und wer bin ich denn überhaupt? Und du merkst, eine absolute Orientierungslosigkeit in deiner Seele macht sich breit. Und sie fängt an abzusterben. Und jetzt passiert etwas für uns heute ganz Fatales. Der Körper stellt sich als Schutzschild um die Seele. Weil die Seele alleine nicht kann. Innen ist sie tot, der Geist ist tot und außen steht der Körper drumherum. Und jetzt glaub mir gar nichts. Du, mach für dich selber Beobachtungen. Was unternimmt der Körper, um die Seele zu schützen? Gesundheit, Erfolg, Anerkennung, Aussehen, Wohlstand, Spaß. Und hoffentlich reicht dein Gedächtnis eine Viertelstunde, das hast du gerade schon mal gesehen. Hey, Moment mal, das sind doch unsere Maßstäbe für ein erfülltes Leben. Ganz genau. Das ist, was dein Körper unternimmt, um deine Seele zu schützen. Damit die Seele dieser Welt nicht schutzlos ausgeliefert ist, bauen wir mit unserem Körper etwas drumherum, um sie irgendwie aufzufangen. Wir versuchen mit unserem Körper und vor allem über den Körper die Seele zufriedenzustellen. Unsere Seele sucht Frieden. Das machen wir irgendwie von außen. Hey, Wellness, mega cool. Ich liebe Sauna. Ich liebe diese Hitze. Das ist mega schön. Sport, Anerkennung, Lob, Sex, all diese guten Dinge des Lebens, das tut der Seele doch gut, ja? Ist tatsächlich so. Erstmal wirkt das gut auf unsere Seele. Aber was bitteschön passiert, wenn das wegbricht? Oha. Also zuerst mal Ablenkung, Essen, mega gut, hilfreiches Ablenken, kann meiner Seele irgendwie Friedensgefühl geben, wenn der Ranzen voll ist, das fühlt sich gut an. So lange, bis ich merke, dass mit dem vollen Ranzen ist nicht mehr gut, dann unternehme ich was da dagegen, dann wird es irgendwie auch komisch und wir merken, das kann uns dann auch extrem orientierungslos machen. Mediale Ablenkung, es funktioniert mega gut, weltweit, gerade mit der gesamten Menschheit. Das tut ganz gut, aber wir merken irgendwie, das ist alles so begrenzt. Dieses von außen nach innen ist so begrenzt. Und irgendwann kommt jeder an diesen Punkt, wo er spürt, es reicht nicht mehr. Und dann ist die Seele leer, vertrocknet und stirbt. So, und jetzt kommt die herausforderndste Aussage, die der christliche Glaube macht. Das müssen wir echt aushalten. Ein erfülltes Leben, unabhängig von den äußeren Umständen, gibt es nicht. Wollen wir nicht wahrhaben, aber das ist die Aussage des christlichen Glaubens. Das müssen wir aushalten. Der christliche Glaube sagt, ein erfülltes Leben im Geist, von außen durch den Körper reingezogen, gibt es nicht. Denn du bist ein sterbendes Wesen. Und das ist hart. ist eine brutale Realität des Lebens. Jesus konfrontiert einen der schlauesten Menschen seiner Zeit mit dieser Thematik. Du findest das im Johannesevangelium in Kapitel 3. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus unterhält sich mit einem superschlauen Mensch, der heißt Nikodemus. Der hat unfassbar viel gewusst über die Bibel, über den Glauben, über Gott. Der war fromm. Das war super, ey. Das war wirklich ein Vorzeigechrist. Der hätte sich im Schwabenland richtig wohlgefühlt. Also von klein auf groß geworden mit Kirche. Der wusste alles. Super gut. Und er unterhält sich genau über diese Frage mit Jesus. Und Jesus sagt: Hey, wenn du nicht neu geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Ja, was meint Jesus mit Reich Gottes? Diesen Urzustand. Diesen paradiesischen Urzustand. Und er sagt, das wirst du nicht erleben. Auch wenn du seit 40 Jahren in Freikirchen, CVM oder sonst was unterwegs bist. Du wirst es nicht erleben, wenn du nicht neu geboren wirst. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, nochmal neu geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Und was habe ich mich in meiner Arroganz über Jahrzehnte über den Nikodemus lustig gemacht? Ich dachte, was für ein Vollpfosten. Also so eine dumme Frage. Rein biologisch wird es schon schwierig. Und es ist die logischste Frage ever, die ein Mensch stellen kann, dessen Geist tot ist. Es ist die logischste Frage überhaupt, weil sich ja unser ganzes Denken über den Körper nach innen richtet. Also stellt er die Frage nach dem Körper und sagt: Wie kann das sein? Wie kann ich als alter Mensch nochmal neu anfangen? Und Jesus erwidert: Ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Ey, und hier trifft Jesus uns im Mark unseres Glaubens. Für uns, vor allem westliche Christen, geht die Frage des Glaubens immer um den Himmel. Wir stellen Fragen an den christlichen Glauben um das Leben nach dem Tod. Ja, werde ich nach meinem Tod im Himmel sein? Reicht es dann dafür oder reicht es nicht? Und wenn dann das Gericht kommt, bin ich dann freigesprochen oder nicht? Und all diese Dinge, das geht bis hin. Wir haben heute ein wunderbares Baby gesegnet. Und die Kirchen haben sich im Laufe der Jahrhunderte Fragen und Fragen gestellt. Wie ist das jetzt mit den Babys? Wenn denen was passiert, sind die dann im Himmel? Und Jesus redet überhaupt gar nicht über diesen Aspekt. Überhaupt gar nicht, null. Das ist nicht sein Thema. Die Frage, was nach deinem Tod geschieht, das beantwortet er hier nicht. Er sagt: Du bist schon tot. Und natürliches Leben, Mama und Papa bringen natürliches Leben, ein Baby hervor. Und das ist so brutal, diese Aussage, dieses niedliche Baby, das in diese Welt kommt, das ja niemand was tut. Aber es wird geistlich tot geboren. Und es ist so hart, diese Aussage. Und Jesus sagt: Wer nicht durch Wasser und Geist neu geboren wird, ja, was sagt er denn? Können wir jetzt die Babys taufen? Ist dann wenigstens schon mal Wasser gegeben? Wenn Jesus sagt, durch Wasser geboren, dann spricht er über die jüdische Taufe. Er spricht über das, was Johannes mit den Menschen gemacht hat. Dieses Wasser im Jüdischen, das war eins mit Buße tun. Es ging darum zu sagen: Hey, ich liege falsch. Ich bin tot. Ich muss umkehren, weil ich bin gar nicht lebendig, so wie ich bin. Merkt ihr jetzt, warum Jesus sagt: Lass die Kinder einfach zu mir kommen? Das ist gar nicht deren Thema. Irgendwann ja, aber da können wir uns jetzt lang streiten, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Lass die Kinder einfach kommen und wir segnen sie. Das regel ich. Danke, Gott. Die Frage ist dann, wenn es dir bewusst wird, wenn du größer wirst, wenn du es verstehen kannst, bist du wirklich demütig, bist du bereit zu sagen, ich bin innerlich tot, ich kehre um, das ist mein Wasser. Und jetzt brauchst du den Geist dazu. Und Jesus sagt, neu geboren werden durch Umkehr, Buße und Gottes Geist in deinem Leben. Wow, und dazu gibt es nur einen einzigen Weg. Und Jesus ist so radikal. Er sagt, hey, nein, ihr könnt nicht irgendwie rumprobieren. Es gibt nur einen einzigen Weg, diese Neugeburt zu erlangen. Beruf dich auf mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Wer das annimmt in seinem Leben, bereit ist zu dieser Buße umzukehren, ein neues Leben anzufangen, bei dem werde ich einziehen mit meinem Geist. Und dann passiert genau diese Umkehr. Auf einmal in diesem Moment, wo du dazu Ja sagst, kommt der Geist Gottes wieder. Jesus hat es möglich gemacht durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Ist der Geist Gottes wieder da? Halleluja für Bühnennebel, weil wir verstehen es auf einmal wieder. Aha, das umgibt mich. Es ist wieder da. Ja, es ist wieder greifbar. Hey, deshalb ist es so Party an Ostern, so Party an Pfingsten. Wir alle haben diese Chance wieder, dass dieser Geist wieder reinkommt in mich. Und merkst du was? Es ist gar nicht die Frage, ob ich im Himmel bin oder nicht. Es ist die Frage, ob der Himmel zu dir kommt. Es ist die Frage, ob du jetzt, heute zurück in diesen paradiesischen Zustand kommen kannst. Es ist die Frage, ob der Himmel wieder bei dir beginnt. Wow. Und dann gehen wir einen Schritt und wir merken, wir sind so heillos überfordert. Jetzt ist dieser Heilige Geist da und mein Geist ist auf einmal auch wieder da. Und dieser Heilige Geist und ich, wie soll ich mit dem umgehen? Hallo, der redet, wie Gott redet. Ja, und ich höre es auch noch. Und ich bin völlig überfordert damit. Und wir sind ganz kleine Babychristen, die auf einmal feststellen, da ist was. Und wir müssen trainieren. Wir müssen lernen. Wie kann ich mit diesem Geist kooperieren? Wie kann mein Geist und dieser Geist wieder eins werden? Und dann merkst du etwas, das ist das Faszinierendste ever. Wir werden von einem absterbenden Wesen zu einem lebendigen Wesen. Denn dieser Geist sagt auf einmal meiner Seele, was richtig ist. Was soll ich denken? Gott sagt's mir. Was soll ich fühlen? Ey, ihr Lieben, die alle jünger sind als ich, also ein paar wenige hier. Sagt es euch selber mal. Gott sagt, was ich fühlen soll. Nicht ich fühle halt schicksalhaft. Gott sagt es mir. Denken, fühlen und als letztes wollen. Oh, wie sehr wünschte ich mir das. Wie sehr wünschte ich mir, dass ich will, was Gott will. Und ich stolper so oft über meine Sünden. Ich stolper immer wieder über Verhaltensweisen, weil ich noch nicht will, was Gott will. Ja, weil ich in einem Prozess bin. Aber jetzt kommt das Verrückteste ever. Gott hat uns ein Role Model gegeben. Er hat einen einzigen Menschen gegeben, bei dem es vollendet ist. Wo du den Urzustand des Paradieses an einem Mensch sehen kannst. Face to face. Nicht irgendwie ideell, nicht Fantasie. Nein, lebendig, historisch bewiesen. Jesus Christus. Er ist das Role Model. Wenn du ihn anschaust, siehst du, wie der Mensch gedacht war. Der Geist Gottes in seinem Geist, sein Geist in seiner Seele, seine Seele in seinem Körper. Wow, und jetzt kannst du das ganze Neue Testament erklären. Inklusive, warum schlau ist zu fasten. Trainieren, trainieren. Gottes Geist in meinen Geist. Ich fange an zu trainieren. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also wenn wir auf Jesus schauen. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist es, der diesen Prozess irgendwann zum Ziel führt. Wenn du heute beginnst, dich auf diesen Weg zu begeben, wird er das Wunder tun, dass du ihm gleich sein wirst. Und Leute, jetzt stelle ich eine Frage und du musst jetzt nicht die Hand heben, weil es vielleicht peinlich wird. Wer glaubt das wirklich?
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.